Vergangene Woche habe ich darüber gesprochen, dass wir es lernen müssen, anderen Menschen Komplimente zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es ausprobiert habt. Wäre schön, dass ihr einfach mal zu Hause anderen Menschen oder den Leuten auf der Arbeit oder wem auch immer gesagt habt, was ihr gut an ihnen findet. Macht das mal. Also, ich habe euch gesagt, dass wir es lernen müssen, Komplimente zu machen. Und genau das möchte ich heute auch mal machen. Und deshalb sage ich dir, du bist wertvoll. Das ist doch mal ein gutes Kompliment, oder? Du bist wertvoll. So, und damit du verstehst und damit du mir das auch glaubst, warum ich dir das erzähle, will ich euch heute erklären, wie ich darauf komme. Ich möchte heute Morgen nämlich mit euch darüber reden, was euer wahrer Wert ist. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Ich möchte, dass du erkennst, wie wertvoll du bist. Viel zu viele Menschen schöpfen ihr Selbstwertgefühl aus den falschen Dingen. Beispielsweise daraus, wie andere Menschen sie behandeln, was sie über sie sagen oder wie sie sich ihnen gegenüber verhalten. Ganz ehrlich, auch mir geht es viel zu oft so. Oder sie ziehen ihren Wert daraus, welche Leistungen und Errungenschaften sie glauben, in diesem Leben erreicht zu haben oder nicht erreicht zu haben. Oder aber sie sehen ihren Wert in ihrem Besitz, ihrem Haus, ihrem Auto, ihrem Boot. Der Gedanke, dass man nur so viel wert ist, wie andere sagen, der kommt sehr schnell. Genau so beurteilt uns diese Welt ja schließlich. Aber wie die Welt über uns urteilt und was die Welt über uns sagt, das ist nicht immer die Wahrheit. Gerade dann, wenn es um unseren wahren Wert geht. Ja, man fühlt sich schnell nur so viel wert, wie andere von einem sagen. So ist das nun mal leider in dieser Welt. Aber unsere Welt hat auch eine ziemlich verzerrte Sicht von wahrem Wert. Dazu ein kurzes Beispiel aus dem amerikanischen Sport. Ihr wisst ja sicher, dass die Amerikaner keinerlei Ahnung von Fußball haben. Stattdessen spielen sie ein Spiel, das sie Football nennen, bei dem der Ball nicht rund ist und nur selten mit dem Fuß gespielt wird. Warum die das so nennen, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Einer der größten Stars dieses seltsamen Sports heißt Tom Brady. Er ist der Quarterback der New England Patriots und ihm wurde vor einigen Jahren sein Trikot gestohlen. Es sollte eigentlich auf dem Ausrüstungswagen liegen, aber irgendjemand hatte sich dorthin geschlichen und das Trikot gestohlen. Die Fans der Patriots gerieten in Panik. Der Besitzer des Vereins verurteilte den Diebstahl aufs Schärfste und er verglich dieses Trikot öffentlich mit einem Gemälde von Picasso. Wer in aller Welt würde ein so wertvolles Trikot stehlen? Wusste der Dieb überhaupt, wie viel Schmerz und Leid er damit verursachte? Dann wurde das alles noch alberner. Also zumindest in meiner Sicht. Ein Trikot, das jeder online für $120 kaufen kann, stand schnell im Mittelpunkt der Klatschpresse. Plötzlich war dieses gebrauchte, grasbefleckte und verschwitzte Stück Stoff angeblich bis zu $500.000 wert. Das FBI, die örtlichen Behörden in Texas und der Nationale Footballverband begannen eine gemeinsame Untersuchung, die sich über die nächsten Wochen hinstreckte. Hunderte von Arbeitsstunden wurden damit verbracht, sich Videobänder anzusehen und möglichen Spuren nachzugehen. Und schließlich wurde die ganze Angelegenheit auch noch zu einem internationalen Zwischenfall. Die Person, die das Trikot mitgenommen hatte, arbeitete nämlich für ein Medienunternehmen in Mexiko, sodass die mexikanische Regierung in die Ermittlungen mit einsteigen musste. Doch letztlich wurde das Trikot zusammen mit einigen anderen Gegenständen gefunden und an Brady zurückgegeben. Der Fall wurde gelöst. Ich bin natürlich froh, dass der arme Tom sein Trikot zurückbekommen hat. Aber ernsthaft zu denken, dass ein stinkendes Trikot, das jeder für etwa $120 kaufen kann, plötzlich $500.000 wert sein soll, nur weil es einem Star gehört, das ist doch wirklich grotesk, oder? So ein Blödsinn. Doch genau sowas geschieht in dieser Welt immer wieder. Die Menschen messen Dingen einen hohen Wert bei, die eigentlich gar nicht so wertvoll sind. Und die wirklich wichtigen Sachen werden stattdessen ignoriert. Heute Morgen möchte ich euch daran erinnern, dass unser Wert nicht auf dem beruht, was wir tun, was wir haben oder wen wir kennen. Und das ist wirklich wichtig, denn wenn wir diese falsche Vorstellung übernehmen, dann werden wir uns wertlos fühlen, wenn wir mal nicht mehr im Rampenlicht stehen oder keinen großen Gehaltscheck nach Hause bringen oder keinen bestimmten Titel haben. Leider ist die traurige Wahrheit, dass es in Gottes wunderbarer Schöpfung Milliarden von Menschen gibt, die an die falschen Wertvorstellungen glauben. Sie glauben, dass sie wertlos sind, nur weil sie nicht haben, was andere Menschen haben. Sie glauben, dass sie wertlos sind, nur weil sie keinen Titel oder keine hohe Position haben. Sie glauben, dass sie nicht wertvoll sind, nur weil sie nicht das große Geld verdienen. Aber auf all das kommt es nicht an. Das, was viel wichtiger ist, ist das, was wir in Psalm 8 nachlesen können. Psalm 8. Dort steht nämlich Folgendes. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Keine Angst, mache ich nicht. David schreibt: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. David beginnt seinen Psalm, indem er zunächst einmal alle Aufmerksamkeit auf Gott richtet. Und wenn wir darüber nachdenken möchten, welchen Wert wir wirklich haben und welchen Wert wir in Gottes Augen haben, dann ist das genau die richtige Vorgehensweise. Das erste Wort, das David in seinem Psalm verwendet, ist das Wort Jahwe, der persönliche Name Gottes. Das zweite Wort ist Herrscher. Und damit stellt David von Anfang an klar, dass der Gott, zu dem er eine persönliche Beziehung hat, gleichzeitig sein Herr und Meister ist. Dieser Gott hat nicht nur seine Herrlichkeit als Herrscher im Himmel gezeigt, er hat sich auch ganz persönlich herabgelassen, seine Herrlichkeit in einer Beziehung mit seinen Geschöpfen auf der Erde zu teilen. Gott ist so groß, dass er seinen Lobpreis Kindern und Säuglingen anvertrauen kann und trotzdem nicht seiner Herrlichkeit beraubt wird. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Worte sind eigentlich nur Laute plus Atem. Zwei sehr schwache Dinge. Aber durch Worte des Lobes Gottes können sogar Säuglinge und Kleinkinder Gottes Feinde besiegen. Der Schrei des Babys Mose hat Ägypten in die Knie gezwungen. Die Geburt von Samuel wurde von Gott dazu benutzt, Israel zu retten und David auf den Thron zu bringen. David selbst war nur ein Jugendlicher, als er den großen Goliath zum Schweigen brachte und ihn besiegte und auf diese Art und Weise dem Namen Gottes große Ehre brachte. Immer wieder hat Gott die Schwachen und Hilflosen benutzt, um ihn zu loben und seine Feinde zu besiegen. Lest in der Bibel nach, findet ihr ganz, ganz, ganz viele Stellen. Er, der allmächtige Herrscher des ganzen Universums, er hat selbst die jungen Kinder und Säuglinge im Blick. Er hat eine völlig andere Vorstellung davon, was wichtig und wertvoll ist und was nicht. Und genau das ist es, was Paulus uns in 1. Korinther 1 erklärt. Paulus schreibt dort in 1. Korinther 1 in den Versen 26 bis 29 Folgendes. Er schreibt: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist von der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Versteht ihr, was Paulus hier schreiben will? Wir haben gesehen, Gott ist ein herrlicher Herrscher. Gott ist der Schöpfer des Universums. Gott ist der Regierende. Aber er erwählt sich Diener, die in unseren Augen nichts wert sind. Gott ist ein herrlicher Herrscher, aber Gottes Sicht davon, was wertvoll ist und was nicht, das ist anders als unsere menschliche Sicht. Völlig anders. Aber gehen wir mal weiter in unserem Text. In den Versen 4 und 5, da schreibt König David: Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? David sieht sich den Wolkenhimmel an, nein, den Sternenhimmel. David sieht, was Gott Großartiges vollbracht hat. David erkennt in der Schöpfung, wie herrlich Gott ist, wie mächtig er ist, wie großartig er ist. David sieht das. Und David war klar, dass wir Menschen im Vergleich zu Gott winzig klein sind. Er ist der Schöpfer, wir seine Geschöpfe. Er ist der Herrscher, wir seine Diener. Ganz ehrlich, ich finde an dieser Stelle, da klingt es so, als hätte David erkannt, wie unwichtig er selbst ist, wie klein er ist, wie unbedeutend er ist. Es klingt, als hätte selbst der große König David an dieser Stelle mit gewaltigen Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen. Denn wer ist schon der Mensch, dass Gott überhaupt an ihn denken sollte? Er so mächtig, wir so winzig. Wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Wir sind nichts. Aber dann beantwortet David in Vers 6 seine eigene Frage. Er schreibt dort: Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ja, im Vergleich zu Gott sind wir winzig, keine Frage. Aber in seinen Augen sind wir unglaublich kostbar. Wir sind niedriger als Gott. Aber Gott selbst hat uns Ehre und Herrlichkeit verliehen. Er hat uns unseren Wert gegeben. Andere Übersetzungen schreiben an dieser Stelle, dass Gott uns ein wenig niedriger als die Engel gemacht hat. Und das klingt realistisch. Aber auch das ist eine sehr große Gnade und ein großer Segen. Jeder von uns hier heute Morgen wurde geschaffen, um nur ein kleines bisschen niedriger als ein Engel zu sein. Stellt euch das doch mal vor. Überlegt doch mal, was das bedeutet. Nur ein kleines bisschen niedriger als ein Engel. Und selbst diese eigentlich schon besondere Stellung, die ist nur vorübergehend. Und schließlich schreibt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 3: Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Eines Tages werden wir Christen über Engel richten. Das heißt, dass wir zwar momentan noch ein bisschen niedriger sind als Engel, aber eines Tages werden wir über ihnen stehen. So wichtig sind wir Gott. Die Person, die heute Morgen direkt neben dir, vor dir oder hinter dir sitzt, sie wurde nur etwas niedriger als ein Engel im Himmel geschaffen und wird eines Tages Engel richten, zumindest wenn diese Person zu Jesus gehört. Heute Morgen möchte ich, dass ihr wisst, wie Gott euch sieht und warum ihr für ihn so wichtig seid. Ihr sollt wissen, dass ihr wertvoll seid, dass ihr seine Meisterwerke seid, dass ihr nur ein wenig niedriger gemacht seid als die Engel im Himmel. Das muss uns einfach mal klar sein. Und das muss uns auch immer mal wieder gesagt werden, weil ich vergesse das immer ganz schnell. Denn letztlich muss uns unbedingt klar sein, dass wir in Gottes Augen wirklich wertvoll sind. Wir sehen das auch in den Versen 7 bis 9. David schreibt dort: Du hast ihn, den Menschen, zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er unter unsere Hände getan. Das ist gewissermaßen dasselbe, was wir auch schon in 1. Mose 1, Vers 26 und 27 sehen können. Mose schreibt dort: Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir Menschen, wir wurden tatsächlich als Krone der Schöpfung erschaffen. Es ist unsere Aufgabe, über die Erde und über all die anderen Lebewesen auf der Erde zu herrschen, zu regieren. Warum? Weil wir wertvoll in Gottes Augen sind. Gott hat uns Menschen die Erde anvertraut. All das, was er so großartig erschaffen hat. Er hat es uns anvertraut. Und eigentlich hat er diese wunderbare Erde extra für uns gemacht, weil wir ihm wichtig sind. Wir sollen uns um die Erde kümmern. Wir sollen sie uns untertan machen. Wir sollen sie beschützen, pflegen und bewahren. So viel zum Thema Umweltschutz. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat sie uns anvertraut, weil wir ihm wichtig sind. Und außerdem weist Mose darauf hin, dass wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. Wenn wir das erstmal wirklich verstehen, dann wird uns klar, dass kein Mensch wertlos sein kann. Das geht gar nicht. Kein Mensch kann wertlos sein, denn wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Ganz egal, was du aus deinem Leben gemacht hast, du bist im Bilde Gottes geschaffen und wertvoll. In Gottes Augen sind wir wertvoll. Wir sind im Ebenbild des allmächtigen Gottes geschaffen. Wir sind einzigartige Meisterwerke. Keiner von uns wurde auf irgendeinem Fließband hergestellt. Keiner von uns ist nur eine Kopie. Es gibt niemanden auf der Welt, der so ist wie du. Es gibt glücklicherweise niemanden mehr auf dieser Welt, der so ist wie ich. Ich würde durchdrehen, wenn ich mich kennenlernen würde. Aber es gibt niemanden auf der Welt, der nochmal so ist wie du. Du bist einmalig. Du bist ein Original. Und du selbst wurdest von Gott geschaffen, weil er dich haben wollte. Das ist auch, was Gott in Jeremia 1, Vers 5 zum Ausdruck bringt. Er sagt dort zu diesem Propheten: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Noch bevor Jeremia überhaupt auf die Welt gekommen ist, war er bereits wertvoll in Gottes Augen. Noch bevor er überhaupt irgendetwas tun oder leisten konnte, war er von Gott geliebt. Noch bevor er auch nur das Licht der Welt erblickt hat, war er aus Gottes Sicht unglaublich wichtig. Dasselbe gilt für dich. Du wurdest zwar vielleicht nicht zum Propheten über die Völker berufen, aber du warst Gott schon unglaublich wichtig, bevor du überhaupt das Licht der Welt erblickt hast. Das zeigt uns, dass wir uns nicht durch Leistung unseren Wert bei Gott erarbeiten können. Wir sind nicht wertvoll, weil wir im Leben so viel erreicht haben. Wir sind nicht wertvoll, weil wir so tolle Menschen sind. Wir sind wertvoll, weil wir Gottes Geschöpfe sind, ohne auch nur irgendetwas dafür getan zu haben. Ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, ist das natürlich auch ein Gedanke, den wir bei dem Thema Abtreibung unbedingt im Kopf behalten müssen. Schon bevor ein Mensch auf die Welt kommt, ist er von Gott geliebt. Und grundsätzlich sollten wir uns hüten, einem von Gott geliebten Menschen etwas anzutun. Und schließlich schreibt auch König David nicht umsonst im Psalm 139, Vers 13 und 14: Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Gottes Werke sind wunderbar. Und ich wünsche mir, dass meine Seele, dass eure Seele das erkennt. Und ganz im Ernst, vielleicht sollten wir öfter mal Gott dafür danken, dass er uns so wunderbar gemacht hat. Gottes Werke sind wunderbar und wir gehören dazu. Genauso wie alle anderen Menschen. Egal ob groß, ob klein, ob geboren oder noch ungeboren. Wir sind wunderbare Werke Gottes. Gott hat uns geschaffen in seinem Bilde. Wir sind seine geliebten Geschöpfe. Und wir sind wirklich unglaublich wertvoll in seinen Augen. Du bist wertvoll. So, an dieser Stelle muss ich jetzt einen kurzen Einschub machen und auf die Bremse treten. Denn wenn ich das so sage, dann besteht natürlich schnell die Gefahr, dass wir stolz und eingebildet werden. Aber während wir uns so zurücklehnen und uns im Vertrauen darauf ausruhen, dass wir wertvoll sind, da muss uns auch bewusst sein, dass andere Menschen ebenso wertvoll sind. Genauso wertvoll wie wir. Und dass es Gott ist, der uns alle wertvoll macht. Wisst ihr, wenn es dem Teufel nicht gelingt, uns davon zu überzeugen, dass wir wertlos sind, dann versucht er häufig das genaue Gegenteil. Er versucht uns einzureden, dass wir wertvoller sind als andere Menschen. Er versucht uns einzureden, dass wir in der Position sein sollten, andere herumzuschubsen, weil wir besser sind oder weil wir wertvoller sind. Die anderen mögen zwar vielleicht etwas Besonderes sein, aber wir sind doch schließlich noch besonderer, oder? Wir haben mehr verdient als sie. Wir sollten mehr haben. Wir sind doch besser. Wir sollten die Nummer eins über andere sein. Aber stattdessen sollten wir lieber Demut lernen. Eben weil wir uns auf unseren Wert, den Gott uns geschenkt hat, absolut nichts einbilden können. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte eines syrischen Heerführers namens Naaman. Ihr könnt die Geschichte zu Hause in 2. Könige 5 nochmal nachlesen. Bereits in 2. Könige 5, Vers 1, da lesen wir oder da erfahren wir über diesen Naaman etwas ganz Wichtiges. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Naaman war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Klingt doch gut, ne? Er war ein Mensch, der für ganz besonders wichtig und wertvoll gehalten wurde. Nicht, weil er als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, sondern weil er so erfolgreich war in dem, was er tat. Und so begann Naaman zu sehr an seine eigene Macht und Position zu glauben. Aber Naaman hatte ein Problem. Er war krank. Aussätzig. Hautkrankheit. Es gab kein Heilmittel gegen diese Krankheit. Und durch ein junges Mädchen, das sie aus Israel entführt hatten, erfuhr Naaman allerdings, dass es in Israel einen Mann gab, der bei Aussatz helfen konnte. Unverzüglich ließ er diese Botschaft seinem König zukommen. Und der König war hellauf begeistert. Es gab eine Möglichkeit, Naaman zu retten. Und sofort schickte er Naaman zur Heilung weg. Ausgestattet mit 10 Zentnern Silber, 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleidern zur Bezahlung für den Heiler. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. 10 Zentner Silber entsprechen 340 Kilogramm Silber und haben heute einen Wert von etwa 170.000 Euro. Klasse, ne? Hätte ich auch gern. 6.000 Goldgulden entsprechen 90 Kilogramm Gold. Würden heute etwa 4,75 Millionen Euro kosten. Was 10 Feierkleider kosten, weiß ich nicht. Aber bei Designerklamotten sicher auch eine ganze Menge. wenn dein Chef jetzt bereit wäre, mehr als 5 Millionen Euro zu zahlen, damit du wieder gesund wirst, dann muss er dich doch für ganz besonders wertvoll erachten, oder? Naamans Arroganz und seinen Stolz hat das natürlich nur noch verstärkt. Als Naaman schließlich den Propheten Elisa fand, war er absolut davon überzeugt, dass Elisa von seiner Anwesenheit, seinem Titel als Befehlhaber der Armee und dem vielen Geld, das er Elisa geben wollte, beeindruckt sein sollte. Nee, der Elisa, der sollte sich doch freuen, dass einer wie Naaman kommt. Aber das war nicht so. Und stattdessen weigerte sich Elisa sogar überhaupt aus seinem Haus herauszugehen, um mit Naaman zu reden. Und er lehnte das viele Geld ab. Naamans Position, seine Macht und sein Gold bedeuteten Elisa überhaupt nichts. Er sagte dem Mann lediglich, dass er sich, wenn er geheilt werden wolle, 7-mal im Jordan untertauchen müsse. Zuerst war Naaman verärgert. Sein Heimatland Syrien hatte viel bessere Bäche und Flüsse. Schöner und vor allem sauberer. Warum sollte er sich erniedrigen und sich im schmutzigen Wasser des Jordans waschen? Und wer war dieser Prophet Elisa überhaupt? Was bildete der sich ein? Wie konnte er es wagen, Naaman so respektlos zu behandeln? Das geht ja mal gar nicht. War er sich der Macht und Stellung Naamans nicht bewusst? War ihm nicht klar, dass er nur einen kurzen Befehl geben müsste, und schon hätte einer seiner Soldaten Elisas Kopf von seinem Körper getrennt? War ihm nicht klar, wie wichtig er war? Und deshalb weigerte sich Naaman. Er hatte nicht vor, sich selbst zu demütigen. Er wollte seinen Körper nicht im schmutzigen Wasser des Jordans waschen. Er fand das alles doof. In der Bibel steht, dass Naaman sauer wurde. Aber als er sich selbst betrachtete, sah er seinen Aussatz. Und sein Diener überredete ihn, es doch wenigstens zu versuchen. Ich meine, was hatte er denn zu verlieren? Und dann lesen wir in der Bibel, dass Naaman in das Wasser stieg und 7-mal untertauchte. Aber um das zu tun, da musste Naaman vorher erst ein paar andere Dinge tun. Zunächst mal musste er nämlich seine Soldatenuniform ausziehen. Er musste die Symbole seiner Macht und seiner Stellung beiseite legen. Er musste wie jedes andere menschliche Wesen aussehen und all seinen Besitz und sein Geld am Ufer zurücklassen. All das, was ihm seinen Wert gab. Danach musste er sich demütigen und gehorchen. Er musste seinen Willen dem Willen eines anderen Menschen unterwerfen. Er musste an die Worte des Propheten und an die Worte Gottes glauben. Und schließlich musste er seinen letzten Stolz überwinden. Er musste seinen Stolz überwinden und nachgeben und 7-mal untertauchen. Ich glaube ganz im Ernst, das sollten wir auch tun. Ich rede hier darüber, dass du wertvoll bist. Und das bist du. Absolut. Andere Menschen aber auch. Und wenn es darum geht, mit anderen Menschen klarzukommen, dann sollten wir unseren Stolz überwinden. In der Bibel wird uns berichtet, dass Naaman es tat. Und als er es tat, da heilte Gott ihn. Er kam als neuer Mensch aus dem Wasser. Seine Haut war rein und unversehrt. Aber er kam auch als ein Mensch aus dem Jordan, der seinen Wert nicht mehr in seinem Besitz und in seiner Position sah. Als ein Mensch, der sich nicht mehr als jemand sah, der in den Augen der Menschen wichtig ist. Oder zumindest als ein Mensch, der begriff, dass es darum nicht geht. Stattdessen verließ er das Wasser als ein Mensch, dem klar war, dass er in Gottes Augen wichtig ist. Sein Stolz hätte ihn fast seine Heilung gekostet. Sein Stolz hätte fast dafür gesorgt, dass er hätte sterben müssen. Unser Stolz sorgt fast immer dafür, dass irgendwas kaputt geht. Aber als er sich schließlich nicht mehr auf seine Macht, seine Stellung oder sein Geld verließ, fand er Heilung. Als er auf die weltlichen Maßstäbe verzichtete, konnte er seinen wahren Wert erkennen. Denn er war wichtig in Gottes Augen. Wir sind wichtig. Jeder einzelne von uns. Aber einbilden können und dürfen wir uns darauf überhaupt nichts. Wir sind nicht wichtig, weil wir viel erreicht hätten oder weil wir viel besitzen würden. Wir sind wichtig, weil Gott uns liebt. Das ist der einzige Wert, der zählt. Und das darf uns nicht zum Stolz verführen, da wir da nun mal wirklich absolut nichts für können. Aber wenn wir unseren wahren Wert kennen, dann können wir selbst voller Würde demütig sein. Wenn wir begreifen, wie wichtig wir sind, dann können wir auch auf all diesen weltlichen Wert verzichten. Denn das ist genau das, was wir letztlich von Jesus lernen können. Das ist es auch, was der Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 3 bis 8 schreibt. Und wir lesen dort: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Du bist wertvoll, aber achte den anderen als höher als dich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tod am Kreuz. In Jesus kam Gott selbst zu uns auf die Erde. Er verzichtete bereitwillig auf all die Annehmlichkeiten des Himmels. Er verzichtete auf all das, was aus menschlicher Sicht so wertvoll ist, weil er wusste, dass sein Wert nicht von seinem Besitz oder seiner Position abhängt. Wenn es je einen Menschen gab, der mehr wert als andere Menschen war, dann war es Jesus. Ich meine, wie viele Menschen können von sich sagen, dass sie zu 100% menschlich, aber auch zu 100% göttlich sind? Wie viele Menschen können von sich behaupten, dass sie bereits bei der Schöpfung anwesend waren? Wie viele Menschen können sagen, dass sie der Herr der Herren und der König der Könige sind? Jesus kannte seinen Wert. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Er wusste, dass er der Messias ist. Er wusste, dass er der fleischgewordene Gott ist. Er wusste, dass er seinen Wert aus seiner Beziehung zu Gott schöpft. Und das ist das Entscheidende. Und weil er das wusste, hatte er keinerlei Probleme damit, auf den Himmel zu verzichten und zu uns auf die Erde zu kommen. Und warum tat er das? Ganz einfach, weil wir wiederum ihm wichtig sind. Weil er uns liebt. Und weil wir in seinen Augen unglaublich wertvoll sind. Und genau das ist es doch schließlich, was wir in Johannes 3, Vers 16 lesen, wo Jesus sagt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir waren und sind Gott so viel wert, dass er seinen eigenen Sohn gab, um uns zu retten. Und wir waren und sind Jesus so viel wert, dass er selbst auf alles verzichtet hat und für uns ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat sich selbst erniedrigt, weil er seinen wahren Wert kannte. Deshalb konnte er es. Und wenn wir unseren wahren Wert begreifen, dann können wir auch voller Demut auf andere Menschen zugehen. Aus Liebe heraus hat Jesus das alles getan. Und Liebe ist es, die auch uns dazu bringen kann, sowas zu tun. Jesus hat sich selbst erniedrigt, weil er seinen wahren Wert kannte. Aber es ist nicht bei der Erniedrigung geblieben. Ganz wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass David in Psalm 8, in Vers 10 schreibt: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der Name unseres Herrschers ist herrlich in allen Landen. Und Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 9 bis 11, warum das so ist. Er schreibt dort: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist der Herr. Er ist es, dem wir dienen. Aber er ist es auch, dem wir so wahnsinnig wichtig sind. Er ist es, der uns liebt. Und er ist es, in dessen Augen wir unglaublich wertvoll sind. Du bist es, der Gott so wichtig ist, dass er deiner gedenkt, wie David es schreibt. Und du bist es, der Jesus so wichtig ist, dass er für dich Schmerz und Schande am Kreuz auf sich genommen hat. Und wenn dir jemals wieder jemand einreden möchte, dass du nichts wert bist, weil du kein teures Auto fährst, keinen guten Job hast, nicht über den besten Abschluss verfügst oder nicht singen kannst, dann denk dran, dass du in den Augen dessen, der die Welt erschaffen hat, so unglaublich viel wert bist, dass er alles gegeben hat, um dich zu retten. Weil er dich liebt, bist du wertvoll. Amen.